Es soll ein Gottesdienst werden für deinen Ruhm, für deine Ehre. Du sollst die Nummer eins sein heute Morgen in der Arche, aber auch in unseren Herzen. Ja, alles soll für dich sein, die Anbetung. Und wir wollen den Lobgesang für dich anstimmen. Und wir warten sehnsüchtig auf deinen Segen, lieber Heiland. Amen. Ja, ich habe ein kleines Wort mitgebracht aus den Sprüchen 23, Vers 23. Kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht. Die Wahrheit Gottes, es geht um die Wahrheit Gottes. Was ist die Wahrheit in einer Welt voller Lügen, voller Betrug? Wir wissen, so sagt es das Wort, Jesus ist die Wahrheit. Und diese Wahrheit, die lebt in unseren Herzen. Und ja, das haben wir nicht irgendwo her, sondern es steht im Wort. Und das Wort ist die Wahrheit. Das ist ein Paket für uns, für seine Kinder. Und das wollen wir dankbar annehmen. Aber nach dieser Wahrheit, da sollen wir uns auch ausstrecken. Die Wahrheit Gottes zu besitzen und zu behalten, kann uns einen hohen Preis abverlangen. Es kostet Zeit und Energie. Teilweise kann es sogar die Feindschaft der Familienmitglieder, den Verlust des Arbeitsplatzes, das Abgestempeltwerden als konservativer Fanatiker, das Ausgestoßensein aus der Gesellschaft, das Ausgelachtwerden als superfrommer, finanzielle Verluste, Misshandlungen, in manchen Ländern gar den Tod bedeuten. Also wir müssen nicht denken, wir sind fromm und Gott schickt uns in diese Dinge hinein. Und ich habe es am eigenen Leib auch schon gespürt, damals auf der Arbeitsstelle. Mobbing war angesagt. Ja, das sind sehr viele unangenehme Dinge, die wehtun. Ne? Und beim letzten Straßeneinsatz, da war jemand, dem wollte ich eine Bibel geben und er fragte mich, ob ich unter Drogen stehe. Ich sage, ja, Drogen, das stimmt schon hier. Gottes Wort, das ist meine Droge. Ne? Ja, was will ich sagen? Wir sind diesen Dingen ausgesetzt. Ne? Man macht sich lustig über uns Fromme. Ja, mit diesen Dingen müssen wir halt leben. Ne? Aber schön ist es deswegen trotzdem nicht. Dieser Bibelvers ermutigt uns, unter Aufwendung solcher Kosten für die Wahrheit einzustehen und sie nicht wieder zu verkaufen. Trotz allem wollen wir bei Jesus bleiben. Dicht bei Jesus. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn wir um des lieben Friedens willen, ja, was ist das für ein Frieden, faule Kompromisse schließen und sie ganz preisgeben. Zwei Fragen dürfen wir uns stellen. Kämpfe ich energisch dafür, die Wahrheit der Bibel, die heutzutage ja in vielen Bereichen angegriffen wird, wie Schöpfung, Evolution, Gender, festzuhalten? Denken wir an die Worte von Paulus. Halte fest das Bild gesunder Worte. Bewahre das schöne, anvertraute Gut. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist. Und von Judas, für den einmal den heiligen, überlieferten Glauben zu kämpfen. Das sind Worte, die uns Mut machen sollen. Auch wenn Gegenwind ist, wir werden unsere Jesusfahne hochhalten. Bin ich auch bereit, für die Wahrheit persönliche Opfer zu bringen, erlebe ich etwas davon, dass das Christenleben kein Spaziergang und auch kein Massagesessel, sondern Kampf ist. Möge der Herr uns helfen, die Fahne hochzuhalten. Aber für diesen Kampf, für diesen geistlichen Kampf, da haben wir von Gott eine Waffenrüstung erhalten, nachzulesen im Epheserbrief. Und diese Waffenrüstung, die von Gott ist, die Gott uns an die Hand gibt, um diesen geistlichen Kampf auch zu führen, die sollten wir täglich morgens in unserer stillen Zeit anlegen. Na, ich will das nochmal in Erinnerung bringen. Das ist erstmal der Panzer der Gerechtigkeit, der Schild des Glaubens, das Schwert des Geistes, der Gürtel der Wahrheit, der Helm des Heils und die Stiefel der Bereitschaft, die frohe Botschaft weiterzusagen und weiterzugeben. Amen.
Unterbrich mich nicht. Ich bete.
Vater im Himmel, Vater unser im Himmel.
Ja.
Unterbrich mich nicht. Ich bete.
Aber du hast mich doch angesprochen.
Ich habe dich angesprochen? Eigentlich nicht. Wir beten das eben so. Vater unser, der du bist im Himmel.
Da, schon wieder. Du rufst mich an, um ein Gespräch zu beginnen, oder? Also, worum geht's?
Geheiligt werde dein Name.
Meinst du das ernst?
Was soll ich ernst meinen?
Ob du meinen Namen wirklich heiligen willst. Was bedeutet denn das?
Es bedeutet, meine Güte, ich weiß nicht, was es bedeutet. Woher soll ich das wissen?
Es heißt, dass du mich ehren willst, dass ich dir einzigartig wichtig bin, dass dir mein Name wertvoll ist.
Aha, das verstehe ich. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Tust du etwas dafür?
Dass dein Wille geschieht? Natürlich. Ich gehe zum Gottesdienst, ich zahle Kirchensteuern und gebe Missionsopfer.
Ich will mehr, dass dein Leben in Ordnung kommt, dass deine Angewohnheiten, mit denen du anderen auf die Nerven gehst, verschwinden, dass du von anderen her für andere denken lernst, dass allen Menschen geholfen werde und sie zu der Erkenntnis der Wahrheit kommen, auch dein Vermieter und dein Chef, Andreas. Ich will, dass Kranke geheilt, Hungernde gespeist, Trauernde getröstet und Gefangene befreit werden. Denn alles, was du diesen Leuten tust, tust du doch für mich.
Aber warum hältst du das ausgerechnet mir vor? Was meinst du, wie viele Heuchler in den Kirchen sitzen? Schau sie dir doch an.
Entschuldige, ich dachte, du betest wirklich darum, dass mein Herrschaftsbereich kommt und mein Wille geschieht. Das fängt nämlich ganz persönlich bei dem an, der darum bittet. Erst wenn du dasselbe willst wie ich, kannst du ein Botschafter meines Reiches sein.
Das leuchtet mir ein. Dann bete ich jetzt mal weiter. Unser tägliches Brot gib uns heute.
Du hast Übergewicht, Mann. Deine Bitte beinhaltet die Verpflichtung, etwas dafür zu tun, dass Millionen Hungernder dieser Welt ihr tägliches Brot bekommen.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und Hinz?
Heinz? Jetzt fange ich auch noch mit Heinz an. Du weißt genau, dass er mich öffentlich blamiert hat, dass er mir jedes Mal so arrogant gegenübertritt, dass ich schon wütend bin, bevor er überhaupt seine herablassenden Bemerkungen äußert. Und das weiß er auch. Er nimmt mich als Mitarbeiter nicht ernst. Er tanzt mir auf den Kopf herum. Dieser Typ hat...
Ich weiß. Und dein Gebet?
Ich meine es nicht so.
Du bist wenigstens ehrlich. Macht dir deswegen eigentlich Spaß, mit so viel Bitterkeit und Abneigung im Bauch herumzulaufen?
Nein, das macht mich krank.
Ich will dich heilen. Vergib Heinz und vergebe dir. Vielleicht verlierst du etwas Geld. Ganz sicher verlierst du ein Stück Image. Aber es wird dir Frieden ins Herz bringen.
Ich weiß nicht recht, ob ich mich dazu überwinden kann.
Ich helfe dir.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Nichts lieber als das. Meide bitte Personen und Situationen, durch die du versucht wirst.
Wie meinst du das?
Du kennst doch deine schwachen Punkte. Unverbindlichkeit, Finanzverhalten, Sexualität, Aggression, Erziehung. Gib dem Versucher keine Chance.
Ich glaube, das ist das Schwierigste, Vater unser, das ich je gebetet habe. Aber es hat zum ersten Mal etwas mit mir selber zu tun, in meinem alltäglichen Leben.
Schön, wir kommen vorwärts. Bete ruhig zu Ende.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Weißt du, was ich herrlicher finde? Wenn Menschen wie du anfangen, mich ernst zu nehmen, echt zu beten, mir nachzufolgen und dann das zu tun, was mein Wille ist. Wenn sie merken, dass ihr Wirken für das Kommen meines Reiches sie letztlich selbst glücklich machen.
Vielen Dank, meine lieben Brüder. Das ist ein Anspiel von OM, von der Missionsgesellschaft. Und ich muss sagen, es ist doch zutreffend. Wir haben das Vaterunser so häufig runtergebetet. Wie ein Gedicht. Sind wir uns noch bewusst, was wir da beten? Es sind doch einige Sachen da angesprochen worden in diesem Anspiel. Die Ernsthaftigkeit. Bin ich wirklich ernsthaft im Gebet? Wenn ich ehrlich sein muss, ich habe es manches Mal nicht ganz so. Weil irgendwie die Zeit mir drückt im Nacken. Bin ich husch husch da drüber und denke nicht großartig drüber nach. Ich könnte mir vorstellen, dass es den einen oder anderen von euch ähnlich ergeht. Aber sollen wir nicht gerade dieses Gespräch, das wir mit unserem Schöpfer haben, ernst nehmen? Egal, wie uns die Zeit drückt, egal, wie uns die Sorgen drücken. Das Gebet ist nicht nur eine Einbahnstraße. Er will uns ganz konkret ansprechen. An den Punkten, an denen wir eigentlich gar nicht angesprochen werden möchten. Weil es zu unbequem ist. Das tut mir weh. Der Heinz, dieser Arbeitskollege, der mich ärgert, der mich immer klein hält. Oder so wie wir heute Morgen in der Einleitung gehört hatten, Arbeitskollegen, die mich mobben wegen meinem Glauben. Wie steht es darum? Jeschua ist unser großer Lehrer. Er hat uns dieses Gebet beigebracht. Die Jünger haben gefragt, Herr, wie sollen wir beten? Und da hat er uns dieses Gebet vorgelegt. Und wenn ich so sehe, wie es da so in der Schrift steht, 2 Sätze vorher, bevor er mit dem Gebet loslegt, in Matthäus 6, 7 und 8. Mein Gebet soll kein Plappern sein, wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Sie denken, dass sie erhört werden, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht so wie sie. Denn euer Vater weiß, ja, er weiß, was in uns ist. Und bevor wir es aussprechen, weiß er es. Von daher sollten wir uns immer wieder neu bewusst sein, wenn wir ins Gebet gehen. Nicht nur plappern, nicht nur Sorgen ausschütten. Auch mal Danke sagen für das, was wir von ihm bekommen haben. Und das ist manches Mal mehr, als dass wir uns beschweren über diese Dinge, die uns quälen. Du hast doch deine Kleidung, du hast dein Dach über dem Kopf. Ist das nicht Grund genug zu danken? Es gibt genügend Leute, die das nicht haben. Oder so wie es hier auch in diesem Anspiel war, so von wegen, ja, gib uns das täglich Brot. Du bist übergewichtig. Haben wir das tatsächlich mal verinnerlicht? Wir haben hier den Vorzug, immer wieder vor einem gut gedeckten Tisch zu sitzen. Sei es in Lateinamerika, Afrika, Indien. Wie viele sitzen da am Straßenrand und haben gerade mal eine Handvoll Reis, wenn sie überhaupt was haben? Haben wir uns da auch mal Gedanken drüber gemacht? Haben wir darüber auch mit unserem Herrn gesprochen? Wir sollen Maß halten mit den Dingen, die er uns anvertraut. Ich weiß nicht, wie es sonst so weitergeht. Jesus hat den Jüngern das Beten gelehrt. Und das kann man hervorragend in Lukas 11 lesen. Das kann ich jedem empfehlen, das mal selbst durchzulesen. Wo halt Jesus ganz explizit die Jünger halt anspricht, wie wir beten sollen, was wir beten sollen und was für eine Herzenshaltung wir dabei haben sollen. Ich möchte mich im Vorwege schon mal entschuldigen für diejenigen, die sich vielleicht durch meine Worte auf dem Schlips getreten fühlen. Aber der Herr hat ja ganz klar gesprochen. Zum Schluss möchte ich einen Satz von Ulrich Pazani mal zitieren, wie er dann so sagte, das Beten kann gefährlich werden. Es verändert nicht nur deine Umwelt, es verändert auch dich. Lassen wir das zu? Lassen wir diese Veränderung in uns zu? Mit dieser Frage möchte ich heute abschließen. Nehmt euch doch jetzt so 2-3 Minuten Zeit, um in der Stille euch diese Frage zu stellen. Ich schließe nachher mit dem Gebet ab. Ich habe Frau Roger kennenlernen dürfen, einen Weg mit Ihnen zusammengegangen, den Prior von Thésée, der schon in deiner Herrlichkeit ist. Und einen Satz hat er sehr tief in meinem Herzen eingepflanzt. Kehr zurück zur Quelle deines Glaubens. Hör auf das Gebet, was Jeschua in deinem Herzen für dich betet. Herr, lehr uns das wirklich hinzuhören, wenn du sprichst. Und auch die Stille mal auszuhalten, auch wenn es manches Mal schwierig wird. Aber in der Stille, da sprichst du zu uns. Und dafür will ich dich loben und preisen und dir all die Ehre geben. Amen.
Ja gut, das ist jetzt vielleicht nicht in der letzten Woche, aber so gut kennt ihr mich ja auch noch nicht. Das ist der Prozess im ganzen letzten Jahr. Und der passt zu der Predigt vom Jürgen. Denn Gott nimmt uns schon ernst, was wir beten. Und das durfte ich letztes Jahr sehr deutlich merken. Also ich hatte mich, mein Vater war dement und die Demenz nahm zu. Und ich arbeite im Bereich der Altenbetreuung und auch der Demenzbetreuung. Und ich wohnte 600 Kilometer weg, oder wir wohnten 600 Kilometer weg bei Aachen. Und Andreas Rente stand bevor. Und meine Arbeit war nur ganz klein und war überhaupt nicht am Ort gebunden. Und dann hatte ich Bücher gelesen, wie sollen wir auch unsere Eltern im Alter unterstützen? Gibt es gute christliche Literatur? Was ist dran? Habe ich alles mir studiert und habe auch gesagt, naja, du hilfst anderen Menschen und betreust andere ältere Menschen, aber für deine eigenen Eltern kannst du nur sehr bedingt durch die Entfernung da sein. Immer nur mal ganz kurz. Und dann kam mir der Gedanke, wenn Andreas in Rente geht, ich habe dann auch irgendwas gelesen, da was in Bad Oldesloe gebaut werden sollte, ob wir nicht alles, also ob wir nicht in Aachen, die Kinder waren auch aus dem Haus und lebten ihr eigenes Leben, ob wir es nicht verkaufen in Alsdorf, Aachen, Alsdorf und hier was Neues kaufen. Und dann fand Andreas die Idee auch gut und dann machten wir uns auf die Suche und dann war schon mal, es war, also Karneval ist ja im Rheinland immer sehr groß und da haben alle Leute frei und wir haben das Karnevalswochenende genutzt. Und dann waren wir hier nach Oldesloe gefahren, mehrere Projekte gesehen, passte nicht. Und da habe ich in der Nacht vor Gott gesessen und habe gesagt, jetzt haben wir doch diese Entscheidung getroffen, warum passt denn jetzt da nichts? Und dann hat Gott zu mir wirklich gesprochen und dann hatte ich einfach die Bibel aufgeschlagen, bin in die Sprüche gekommen und da ist ein Vers, der gesagt, nicht ich, sondern lass, nicht du machst, sondern lass mich mal machen. Und dann habe ich nochmal wieder dieses Immo-Scout aufgeschlagen und dann war ein neues Projekt in Schwartau drin. Und da habe ich gedacht, na, das ist ja auch mal interessant. Nee, der Gedanke war erst, guck nicht immer Richtung Hamburg, wir haben immer Richtung Hamburg geguckt, sondern guck doch mal andersrum, ist ja gleich weit von Oldesloe entfernt. Und dann kam Schwartau und dann hatten wir einen Termin in Hamburg am nächsten Tag, im Zug habe ich Andreas diese Anzeige gezeigt und dann haben wir das durch und dann noch angerufen bei der Dame und habe gesagt, wir sind nur jetzt da, bitte können wir noch kommen. Und die Dame hat das dann auch noch möglich gemacht. Und das war es denn, dann haben wir am Wochenende das Fest gemacht. Und das war die erste Sache. Dann war es ja klar, dass wir zum Januar umziehen wollten. Wir hatten ja auch unsere Käufer wollten rein. Und ich war am 1. November angerufen worden, dass ich kommen sollte zu meinen Eltern, weil es meinem Vater sehr schlecht ging. Und dann war es auch durch eine Narkose, dass man die Demenz so zugenommen hat von meinem Vater und es ist schwierig war. Und meine Mutter weinend vor mir gesessen hat und hat gesagt, ich schaffe es nicht mehr alleine mit Papa. Ich schaffe das nicht mehr alleine. Und dann bin ich in dem Zimmer auf die Knie gegangen und habe gesagt, Gott, wir müssen packen. Die stehen doch da, die wollen im Januar ins Haus rein und wir müssen da raus. Und hier, ich habe vielleicht 3 Kartons gepackt, wie sollen wir denn das jetzt auf die Reihe kriegen? Das schaffen wir doch jetzt gar nicht, ich muss doch nach Hause. Und da habe ich zum ersten Mal erlebt, Gott nimmt einen ganz ernst, wenn wir beten. Ja. Ich habe gebetet, ich möchte für meine Eltern da sein, das war meine Entscheidung. Deswegen wieder alles unten aufzugeben und nach Norddeutschland zu geben. Vieles hat sich auch so, auch bei meiner Arbeit so geführt, dass das auch so richtig war. Und jetzt passte mir das aber nicht. An dem Zeitraum passte es mir überhaupt nicht. Und dann war es tatsächlich so, dass Gott, ja, dass ich sagen musste, okay, ich mache das jetzt. Irgendwie wird das schon klappen mit dem Packen. Ich bleibe jetzt hier. Meine Mutter braucht mich zur Unterstützung von meinem Vater. Ich kann jetzt hier nicht einfach gehen. Habe dann das, Andreas, wir haben das dann so durchgesprochen, das ging, dass ich einfach da bleiben konnte, 4 Wochen. Also auch arbeitsmäßig war das kein Thema, das konnte alles abgegeben werden von meiner Arbeit her. Und dann war ich da und bin dann auch für 5 Tage nach Hause gefahren. Und dann kam der Anruf, jetzt geht es zu Ende mit deinem Vater. Ich habe gesagt, das kann ja jetzt auch nicht sein, jetzt fahre ich da wieder hin und ich muss doch hier jetzt mal endlich diesen Umzug hinkriegen. Und ich habe gesagt, das haben sie ja mir schon so oft erzählt. Und dann habe ich den Flixtrain gebucht und dann ergab sich auch noch, dass die Bahn streikte und eigentlich nur dieser Flixtrain fährt. Und ich habe immer dafür gebetet, dass mein Vater ist Christ, meine Mutter nicht, dass er jemanden hat, der ihm beisteht im Sterben, weil ich wusste, er brauchte das. Er war kein Typ, der, also er brauchte einfach einen Zuspruch. Und da war auch ein Gläubiger, Gott hat es so geführt, dass ein Gläubiger, mein alter Jugendleiter, dass er meine Mutter getroffen hat, immer wieder kam und eigentlich auch bereit war, in der Sterbestunde da zu sein. Im Nachhinein hat sich aber herausgestellt, dass er gerade das Wochenende bei seinen Kindern in Rostock war. Und ich kam dann dahin gefahren, sollte eigentlich abends in Alsdorf meinen Abschied in einem Frauenkreis machen. Den musste ich dann absagen. Und dann kam ich in dieses Hospiz an und dann war keiner, mein Bruder wusste es nicht, ich wusste es nicht, war gerade der Sterbeprozess von meinem Vater mittendrin. Und wir kamen also beide pünktlich da an. Und da habe ich gesagt, das ist jetzt Gottes Maßarbeit. Ich, die Frauen noch vom Frauenkreis, gesagt, Leute, jetzt müsst ihr beten, ich bin überhaupt nicht vorbereitet, ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier machen soll. Und ich hatte auch die Bibel irgendwo im Koffer da, der war gar nicht da parat. Und dann habe ich einfach mich von Gott führen lassen und konnte, und ich merkte, es war genau richtig, ich konnte meinem Vater das zusprechen, was er gebraucht hat. Und dann wusste ich, dann konnte ich den Platz freimachen für meine Mutter. Meine Mutter war auch überfordert, die hat sofort den Platz freigemacht für mich, weil sie auch wusste, sie konnte ihm das jetzt gerade nicht geben, was er jetzt brauchte. Und da hat Gott es einfach geführt. Und ich denke, dass Gott uns manchmal Sachen aufs Herz legt, aber dass wir auch wissen, er nimmt uns auch ernst, was wir beten. Und das durfte ich gerade im letzten Jahr deutlich erleben.
Gebet ist ja immer wieder eine lebenswichtige Angelegenheit. Und wir haben heute Morgen einiges über das Gebet gehört. Es war ganz anders wie sonst. Und wir lernen heute, eine Predigt muss auch nicht lang sein, aber sie muss das Wesentliche beinhalten. Und deswegen vielen Dank, Jürgen, für die Vorbereitung, für das, was du uns gesagt hast. Es ist ja alles eigentlich eine Anfrage an uns gewesen, ne? Ja, wir haben ja hier jeden Donnerstag eine Gebetsstunde. Und da sitzen wir regelmäßig so mit 6, 7 Leuten und beten. Und wir hatten am Donnerstag 19 Gebetsanliegen. Wir beten für euch. Und ihr wisst das oft gar nicht, dass wir für euch beten. Sofern wir das wissen, wo Gebetsanliegen sind, kann das auch 30 Anliegen haben, wenn es sein muss. Aber es ist nicht nur das, dass wir beten. Wir beten wirklich ernsthaft und wir erleben etwas, was die meisten gar nicht mitkriegen und weil wir in der letzten Zeit auch gar nicht so die Gelegenheit hatten, Zeugnisse zu geben. Aber wir haben für Reinhard gebetet, der hatte auf einem Auge nur noch 10% Sehkraft und heute sieht er wieder komplett alles. Wir haben für Andreas gebetet, der Schwierigkeiten mit dem Gehör hat und das Gehör hat sich deutlich verbessert. Und so erleben wir am laufenden Band Dinge, dass der Gott immer noch derselbe ist und heilt. Und vieles geht an der Gemeinde einfach vorbei. Die kriegen das gar nicht mit. Am Nachmittag in den Gottesdiensten, da kam ein Bruder, der hatte Krebs. Mit dem wurde hier gebetet und er ging am nächsten Tag zum Arzt und der Arzt hat ihn gefragt, warum er gekommen ist. Er hätte ja gar nichts. So, solche Dinge passieren hier in der Arche. Und dann gab es da einen Jungen, der nicht essen konnte, der Probleme hatte, für den wir gebetet haben. Und auf einmal fing der wieder an, normal zu essen, wie wir gehört haben. Und so ist das, dass das Gebet, wenn es ernstlich ist, auch Wirkung hat. Wir erleben auf der anderen Seite auch, für eine Schwester beten wir schon über ein Jahr und es tut sich nichts. Für eine andere Schwester beten wir schon 10 Jahre und da tut sich auch nichts. Bei der Letzteren weiß ich ungefähr, warum das so ist. Bei der Ersteren weiß ich das noch nicht. Aber die, für die wir über ein Jahr gebetet haben, die hat mich im Krankenhaus besucht. Damit habe ich auch überhaupt nicht gerechnet, weil die hat sich so zurückgezogen wegen einer Krankheit, dass sie gar nicht so gerne an die Öffentlichkeit gegangen ist. Und die hat mich im Krankenhaus besucht und ich habe mit ihr ein erstes Gespräch führen dürfen. Und ich sage immer wieder, preis dem Herrn. Aber wozu ist das Gebet da? Das stimmt schon. Ich bin in Kirchen gewesen, ein katholischer Pastor hatte mich zum Gespräch eingeladen. Und dann hatten wir ein längeres Gespräch miteinander und dann hat er mich eingeladen, mit in die Kirche zu kommen. Er hatte gerade eine Abendmesse, dann bin ich mit ihm da hingegangen. Dann saßen da so 5, 10 Mütterchen vielleicht mit ihren Rosenkränzen und beteten ihren Rosenkranz runter. Dann kam die Predigt vom Pastor, dann kam das Vaterunser, dann ging alles aus der Kirche raus und dann hörte ich vor der Kirche draußen, wie die Leute miteinander schimpften. Und dann frage ich mich, was ist unter solchen Bedingungen dann das Vaterunser eigentlich wert? Und das ist das Wertvollste, was wir haben an Gebeten in der Bibel. Und deswegen möchte ich nochmal darauf hinweisen, das Beten ist wichtig. Wenn wir nicht beten, können wir die Tür von außen zumachen, denn wir haben hier nicht das Bestimmungsrecht. Das hat sich der Herr selber vorbehalten. Amen. Gott will, dass wir beten, dass wir ihn bitten, dass wir ihm auch danken, dass wir ihm loben und preisen. Und wir erleben, er ist immer noch derselbe und es wirkt, er regiert nicht nur, er reagiert auch. Und wir erleben tatsächlich auch Wunder. Ich lade herzlich ein, dass unsere Gebetsstunde sich füllt. Amen. Gebet ist wirklich wichtig. Wir haben Donnerstag für den Straßeneinsatz gebetet. So, am Freitag war dann dieser Einsatz, war sehr erfolgreich. Aber woran lag es? Das ist, diese Dinge, das sind keine Selbstläufer, sondern das Gebet ist eine tragende Säule. Wir hatten bei diesem Einsatz eine Frau, die kam aus Ungarn und konnte kaum noch laufen, weil sie sehr starke Schmerzen in den Beinen hatte. Und ja, es ging fast gar nicht mehr. Und ja, und dann hat die Miriam, die zum Team gehört, sie gefragt, ob sie beten könnte für die Dame aus Ungarn da. Und ja, da war sie natürlich sehr mit einverstanden. Sie gehört dem orthodoxen Glauben an, aber sie hatte Jesus im Herzen, das war schon klar. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Miriam fragte dann noch, ob sie auch Hand auflegen dürfe und wird zugestimmt. Und naja, die Miriam dann für sie gebetet. Nach dem Gebet war sie beschwerdefrei. Der konnte ohne Schmerzen mühelos laufen wie ein junges Kind. Das war der Herr. Und der Herr, der schenkt. Und er schenkt nicht wenig, er schenkt viel. Die Dame mit Tränen der Freude in den Augen erzählte sie dann, ja, es geht wieder. Danke, Jesus.
Ich wollte eigentlich vor 14 Tagen Zeugnis geben. Ich konnte alles wieder essen, mir war ja immer übel und es ist eben auch für mich gebetet worden viel. Und vor 14 Tagen war dann eben, ergab sich das nicht. So, nun ist wieder eine Woche vergangen und ich musste wieder meine MTX-Tablette nehmen und seitdem war mir wieder übel. Und nun weiß ich gar nicht, was ich jetzt darüber sagen soll. Vielleicht war es auch... Bitte? Ja, vielleicht soll ich die nicht mehr nehmen, wer weiß. Vielleicht war es auch ein Virus, den mein Sohn hatte, der hat Magen-Darm und dem geht es immer noch nicht gut, dem ist immer übel. Und habe ich gedacht, wer weiß, wo diese Übelkeit bei mir jetzt herkommt. Ich habe mich jetzt wieder vorgesehen mit dem Essen, im Moment ist wieder nichts. Jetzt weiß ich nicht, was Jesus mit mir tut. Jesus, ich bitte dich, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ja, erbarme dich und lass mich wieder ganz gesund werden. Ich preise dich, Herr, egal was du mit mir vorhast. Du bist mein Herr und mein Gott. Amen.